Ich möchte zu
Anfang beten. Ja, Herr, vor dir stehen wir jetzt und vor dir möchten wir auch unser Herz öffnen, dass du uns, ja, uns was zu sagen hast, dass du unsere Herzen berührst. Und so möchten wir jetzt auch vor dir stehen und ich möchte dich bitten, dass du wirklich auch da bist mit deinem Geist und uns erfüllst. Herr, wir sind offen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Für alle, die mich kennen, ich denke, die meisten kennen mich. Ich war jetzt schon ein paar Mal auch in diesem Jahr da. Aber für alle, die mich noch nicht kennen, dass sie einfach wissen, wer steht jetzt so vor euch. Mein Name ist Karl-Heinz Plaum. Ich komme aus Hochstetten, aus der Muttergemeinde von der FEG Speyer. Und deshalb freut es mich, dass die Verbindungen immer wieder da sind. Ich bin 63 Jahre alt. Von Beruf bin ich Verwaltungsbeamter. Ich bin der Judas der Gemeinde Linkenheim Hochstände. Ich bin der, der den Beutel hat. Also ich bin Kassenverwalter in der Gemeindeverwaltung. Und so von meiner Person her, ich arbeite noch, verheiratet, drei Kinder, vier Enkel. Und die nehmen mich auch immer mehr in Beschlag. Aber was ich gern mache, wir reisen gern, Pierre und ich, wir machen viele Freizeiten und von daher kommen wir viel rum und das prägt uns natürlich auch. Und danke, Martina, für deine Moderation. Auch danke für dein Gleichnis mit diesem Licht, das morgens aufgeht. Ihr glaubt es nicht zur Zeit, wenn ich die Zeitung aufschlage, auf was achte ich am ersten? Auf den Wetterbericht und ich gucke dann nicht auf das Wetter, wie das Wetter wird, sondern wann geht endlich die Sonne auf. Ich bin notorischer Frühaufsteher und bin gerne früh auch unterwegs, gehe gerne in den Garten oder sonst auf den Acker oder sonst irgendwas. Aber jetzt in dieser Zeit ist das irgendwie ein bisschen schwierig für mich. Ist natürlich gut, dass man auch in dieser Zeit ein bisschen runterfahren kann, dass man nicht so viel macht. Aber man muss so lange warten, bis endlich die Sonne aufgeht. Ich freue mich an Weihnachten, weil dann dreht es ja um, dann wird es ja immer länger. Also das ist dann noch eine andere Zeit. Aber ich kann es gut nachvollziehen, wie das ist. Wir wollen uns heute über das Thema Licht unterhalten und Pia wird uns eine Geschichte vorlesen.
Ein König muss am Ende seines Lebens entscheiden, welcher seiner beiden Söhne sein Erbe antreten soll. Er bittet beide darum, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Jeder der Söhne bekommt einen Silbertaler und soll versuchen, mit diesem Geld etwas zu erwerben, das einen großen Raum im Palast ausfüllen soll. Beide Söhne machen sich auf den Weg und kommen mit ihren Einkäufen zurück. Der eine Sohn hat Stroh gekauft und füllt damit einen großen Teil des Raumes aus. Der Vater ist beeindruckt. Dann wird das Stroh entfernt und der zweite Sohn soll seine Lösung vorstellen. Er stellt eine Kerze in die Mitte des Raumes und diese strahlt bis in die letzte Ecke. Der König ist begeistert. Mit so wenig Aufwand ist so viel erreicht worden. Da, wo das Licht hinkommt, vertreibt es nicht nur Finsternis, es füllt den Raum aus, in dem es scheint. Klar, dass der zweite Sohn das Erbe erhält.
Adventszeit ist Lichterzeit. Und ich muss gestehen, mich nervt die Diskussion, inzwischen welche Lichter man anzünden darf und welche nicht. Und ob es Weihnachtsbeleuchtung gibt, auch das geht ja weiterhin, auch bis hin in unsere politische Gemeinde. Wo darf man jetzt einen Weihnachtsbaum aufstellen und Lichter dran zu machen und wo nicht? Also wir Deutsche sind ja da immer ein bisschen extrem und wir übertreiben ja alles gern. Aber das ist jetzt so ganz meine persönliche Meinung. Also wir haben für uns entschieden, wir werden wieder unsere Sterne an den Fenster machen und wir werden unsere Lichter auch anzünden, weil Advent ist Lichterzeit. Und du hast es auch gut anmoderiert. Wir kommen ja aus einer Zeit, hier in Speyer natürlich nicht, ihr habt jetzt eine Hochzeit gehabt, ihr habt jetzt Jubiläum, ihr habt das Konzert gehabt. Da ist es, ich denke, euch war es nicht düster und so morgens raus der Nebel und also es ist irgendwie so eine depressive Zeit, diese Novemberzeit. Und dann noch diese Gottesdienst, also diese Totensonntag, Ewigkeitssonntag, dann Volkstrauertag. Und dann kommt doch endlich Advent, endlich kommt das Licht. Wer von euch schon mal gerade im Erzgebirge war, in der Adventszeit, wunderschön. Wenn man da durchgeht, die ganzen Schwibbögen, das war ja auch diese dunkle Zeit dort und dann natürlich im Erz dunkel, drunten im Dunkeln arbeiten und dann hochkommen und dann wieder dunkel. Ja, also von daher, Adventszeit ist Lichterzeit. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie wichtig ist das Licht? Ganz klar, ohne Licht kein Wachstum. Die Pflanzen brauchen Wärme und Licht. Ich habe 16 Jahre von meinem Leben im Gefängnis verbracht. Ich bin gelernter Verwaltungsbeamter und in meiner Ausbildung gab es noch eine Gärtnerei im Gefängnis. Die haben dann noch eine Gärtnerei gehabt und die haben natürlich Gemüse angepflanzt, das dann in die Küche gegangen ist. Aber was mir damals hängen geblieben ist, der Gärtnermeister hat auf Weihnachten Adventssterne verkauft. Es gab so eine Verkaufsstelle, wo man verschiedene... Und da hat er mal gesagt, das Licht ist enorm wichtig. Ich kann genau sagen, wann die Adventssterne blühen. Ich musste so einstellen, dass das so lang genau dann blüht. Dann blühen zu Weihnachten die Adventssterne. Oder die Weihnachtssterne, die Blumen. Also, ohne Licht kein Wachstum. Licht strahlt Wärme aus. Also, wenn man die Finger drüber stellt. Nicht nur über die Kerzen, sondern auch über ganz normale Birnen. Licht gibt Orientierungshilfe. Licht, ohne Licht, ohne Weg, ohne Hilfe, hat man früher bei uns gesagt. Das war so ein Lied, das war das R4-Lied. Da haben wir gesagt, ohne Licht, ohne Weg, ohne Hilfe. Das Licht, ohne Licht kann ich mich nicht orientieren. Wenn ihr mal unterwegs seid und die ganzen Straßenlaternen sind ausgefallen oder ihr seid mal unterwegs in der Wüste oder sonst irgendwo, ich weiß nicht, wo ihr schon wart, und es ist gar kein Licht da, keine Sonne, keine Sterne, kein Mond, da merkt man erst, wie wichtig das Licht ist. Licht ist Orientierungshilfe. Licht drückt Hoffnung aus. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag auf dem Friedhof war und hat dort eine Kerze aufgestellt, weil das Licht die Hoffnung ist. Und natürlich Licht jetzt auch in der Adventszeit ist ja Behaglichkeit und Sicherheit. Ich habe euch einen Adventskranz mitgebracht. Wir haben hier auch einen Adventskranz, aber ich habe euch einen mitgebracht. Aber wie das so ist, man darf ihn nicht anzünden. Auch da wieder die Vorschriften. Und das sagt ein Beamter. Aber ich habe euch trotzdem einen Adventskranz mitgebracht. Und der Adventskranz hat für mich eine ganz spezielle Bedeutung. Wo kommt er her? So alt ist der Adventskranz gar nicht. Er ist so um 1839 hat ihn Johann Heinrich Wichern eingeführt. Und zwar war er Leiter und Mitbegründer der Inneren Mission. Und zwar hat er als Theologe und als Erzieher das Raue Haus in Hamburg geführt. Das Raue Haus war für Kinder, die ja, etwas sittlich verwahrlost, hat es da geheißen, oder die etwas auffällig waren. Und damals begann ja auch das industrielle Zeitalter und damals gab es auch schon die ersten Straßenkinder in Hamburg. Und die hat er dann alle zusammengefasst im Rauenhaus. Und dann hat er in diesem Betsaal den ersten Adventskalender, den ersten Adventskranz. Und das untere, das ihr seht im Bild, das ist der sogenannte Wichernkranz. Also er hatte vier große Kerzen, die waren dann für die vier Adventssonntage und 20 kleine. Und somit wollte er einfach nicht nur Licht bringen, sondern er hat den Kindern auch das Zählen beigebracht und die Spannung auf Weihnachten. Aber für mich persönlich sagt der Adventskranz immer noch was anderes. Und zwar, jede Kerze steht für mich für ein anderes Symbol. Erste Kerze. Ich habe tatsächlich noch eine gekriegt heute Morgen, die ich anzünden kann. Erste Kerze. Für was steht die erste Kerze? Gott steht für mich für die erste Kerze. Er ist der Schöpfer des Lichts und Gott ist Licht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann fangen wir ganz am Anfang an. Da sprach: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Es war Finsternis, es war finster in der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und er sah, dass das Licht gut war. Ist doch ein schöner, ist doch, ja, Gott, der Schöpfer des Lichts. Gott sprach und es geschah. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und so war aus Abend und Morgen der erste Tag. Gott, Schöpfer des Lichtes. Und wenn wir weiterhin gehen, dann springe ich gleich mal durch die ganze Bibel durch und gehe bis hinterher in die Offenbarung. Und zwar, was der Johannes gesehen hat in der Offenbarung, Offenbarung 21, wie er den Himmel gesehen hat. Und die 12 Tore waren 12 Perle. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, der ihr Tempel, ist ihr Tempel. Er ist das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt. Aber für mich, in meiner Vorstellung, ist es einfach nur Licht, einfach nur hell. Ich glaube, ich kann mit meinem Geist nicht erfassen, wie es einmal dort sein wird. Aber für mich ist das für mich so prägend, dass einfach Licht, was Gott in seiner Herrlichkeit einfach Licht ist. Das ist wunderbar. Und wenn wir so im Lauf, ich habe jetzt so die ganzen Bibelbücher überschrieben, dann zeigt uns die Bibel immer wieder, dass Gott Licht ist. Und wenn das Licht kommt, dann kommt es oft auch mit dem Feuer. Ich denke an die Berufung von Mose, an den brennenden Dornbusch. Licht, Helligkeit. Ich denke an Mose dort auf dem Sinai. Und da hat es auch geheißen, und die Herrlichkeit leuchtete. Ich glaube auch, dass Mose, wenn er Gott anschauen wollte, dass er so geblendet worden wäre, dass er wahrscheinlich sein Augenlicht verloren hätte. In meiner Vorstellung, ich weiß nicht, aber Gott ist einfach Herrlichkeit. Elia auf dem Berg Karmel. Es gibt ganz viele, ja, einfach Lichtblicke in der Bibel. Und wir sind ja jetzt in der Weihnachtsgeschichte. Wir sind in der Weihnachtszeit. Und wie heißt es da in der Weihnachtsgeschichte? Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Schafe. Und der Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete. Also auch immer wieder dieses leuchtete. Und sie fürchteten sich sehr. Manchmal fürchten wir uns auch vor diesem Licht. Wenn wir an der Herrlichkeit Gottes gegenüberstehen, dann ist manches Mal auch zu fürchten. Aber was sagten sie? Fürchtet euch nicht. Denn, und dann geht es weiter. Ich will euch nicht die Weihnachtsbotschaft jetzt sagen. Für mich sind die Engel immer wieder auch Lichtgestalten. Gestalten, die vom Licht her kommen. Und was, auf was weisen die Lichtgestalten hin und was ist dann an Weihnachten? Wir kommen zur zweiten Kerze. Jesus, das Licht der Welt. Im Alten Testament, und wir bleiben an der Weihnachtsgeschichte dran, im Alten Testament heißt es, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und Jesus wird immer wieder auch im Alten Testament angekündigt als das Licht. Jesaja 40, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Jesus, das Licht in der Welt. Jesus wird im Alten Testament genauso vorhergesagt, dass er ans Licht dieser Welt ist. Und wenn wir weiterschauen, dann wissen wir, dass es mehrfach, gerade auch im Johannesevangelium steht, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 9, Heilung des Blindgeborenen. Die Diskussion, wer ist schuld, dass der blind ist? War es seine Mutter, war es sein Vater, war es der Großvater? Wo? Und dann schreitet Jesus in diese Diskussion und sagt, fertig mit dieser Diskussion. Es geht nicht um diesen Blindgeborenen, sondern um das, was ich bin. Ich werde diesem Blinden Licht machen. Ich bin das Licht der Welt. Ein zweiter wesentlicher Punkt, wo Jesus sagt, ich bin das Licht, war bei der Ehebrecherin. Da geht es auch drum. Da geht es immer um Schuld. Es geht bei uns Menschen immer, dass wir Schuld suchen an anderen oder an dem. Es geht immer, die Dunkelheit des anderen zu entdecken. Aber bei Jesus geht es nicht, die Dunkelheit zu entdecken, sondern das Licht. Und das sagt er auch, als die ganzen Ankläger wieder verschwunden sind. Da sagt er, und Jesus redete abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein Satz, der uns herausfordert, diese Ich-Bin-Worte, die lassen ja nicht zu, dass er sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Nicht wir sind das Licht, nicht die anderen Religionen, nicht viele anderen, sondern nur ich bin das Licht der Welt. Und Jesus stellt hier den Absolutheitsanspruch an sich. Ich bin das Licht der Welt. Und das Zweite, was dieser Vers noch beinhaltet, ist nicht nur diese Aussage dieses Lichtes, sondern ist noch ein Versprechen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Jesus knüpft hier nochmal an. Jesus will eine Beziehung zu ihm. Wir sollen eine lebendige Beziehung zu diesem Licht pflegen. Es geht nicht um Sünde und Schuld. Das wissen wir. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld von uns wegzunehmen. Es geht nicht um unsere eigene Finsternis, sondern es geht nur um das Heil, das er uns versprochen hat. Und dort, wo das Licht hinfällt, dort vertreibt er die Finsternis. Dort vertreibt er unsere Schuld und Sünde. Und wenn man diesen Text, wenn man diesen Vers weiter liest, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es geht um die Beziehung zu ihm. Wir sollen an das Licht glauben. Wir sollen Jesus annehmen. Wir wollen dieses Licht anzünden, auch in unserem Leben. Wir sollen, so heißt es dann später in Johannes 11 genau, glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und dann bin ich bei meiner dritten Kerze. Ich kann sie nicht anzünden, aber sie leuchten wenigstens. Da bin ich in meiner persönlichen Predigtserie für dieses Jahr bei den Ihr Seid-Worten. Und da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat es schon angedeutet in Johannes, aber hier steht es noch einmal ganz klipp und klar, in ganz wenigen Worten. Ihr seid das Licht der Welt. Wann und wo hat das Jesus gesprochen? Das war in der Bergpredigt ganz am Anfang. Für alle, die schon mal in Israel waren, und wir waren mehrfach in Israel, da kommen sofort die Bilder, von wo die Bergpredigt gesprochen wird. Und wenn er dann sagt, ihr seid das Licht der Welt. Da hat er seine Jünger zusammengenommen, er hat alle zusammengenommen, die ihm nachfolgen. Er hat nicht an alle gesprochen, sondern hier spricht er speziell zu seinen Jüngern und zu denen, die ihm nachfolgen. Ihr seid das Licht der Welt. Interessant ist, dass er das ja so betont, ihr seid es. Nicht, wenn ihr das tut, das tut, das tut oder vielleicht oder mal in der Zukunft. Nein, ihr seid jetzt schon das Licht der Welt. Das fordert uns heraus. Und was sagt dieser Ausdruck auch? Dieses Licht kann man nicht verstecken. Licht kann man nicht verstecken. So heißt es ja auch in den weiteren Versen. Ich lese gerade mal, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt auf dem Berge liegen, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so dass es allen leuchten, so dass es leuchtet allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Ich sage das immer so, es gibt kein U-Boot Christsein, dass wir als Christen untertauchen und gar nicht auffallen, sondern wir sollen Lichter sein, wir sollen strahlen. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann geht es, lasst uns Gutes tun. Und Paulus schreibt es dann im Epheser so, die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wenn ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, bin ich das? Wirkt Gott in mir diese Frucht der Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit? Aber das ist das Schöne dann. Da steht die Frucht des Lichtes. Wisst ihr, was Frucht ist? Frucht braucht Zeit und Frucht will wachsen. Das ist nicht so, dass es einfach kommt und da ist, sondern Frucht will wachsen. Und da kommt es wieder, dass ich gern draußen bin und gerade jetzt im Frühjahr dann wieder die Bäume schneide. Und dann sehe ich vielleicht schon, also ich nicht, aber mein Freund, der mit mir die Bäume zahlt, der sieht schon die Äpfel hängen, obwohl das da noch kein Blatt dran ist. Da hat er gesagt, guck mal, da ist ein Apfel und da hängt ein Apfel und da hängt ein Apfel. Die Frucht. Und das ist das, was das Schöne ist. Gott sieht in uns auch schon die Früchte, wenn wir sie noch lang nicht sehen. Die Frucht des Lichtes ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was vor dem Herrn wohlgefällig ist. Und das ist das Schöne. Wir sollen es prüfen, was vor Gott ist. Wenn wir es nicht wissen, Gott weiß es. Ich habe am Anfang gesagt, was ist alles Frucht? Was ist alles Licht? Ohne Licht kein Wachstum. Ohne Licht kein Wärme. Orientierungshilfe, Hoffnung, Beharrlichkeit und Sicherheit. Das bietet uns Gott an. Ich habe vorhin noch einen Vers vergessen und das ist eigentlich schade, weil ich springe nochmal zurück. Und zwar, es gibt ja immer diese zwei Aussagen, auch in einer Predigt. Einmal die Zusage, einfach den Zuspruch und das andere den Anspruch. Und zu diesem Anspruch, den ich jetzt formuliert habe, möchte ich noch gerne nochmal zurückspringen in den Zuspruch. Einer meiner Lieblingstexte, und danach kommt der zweite, ist auch ein Psalmwort von David. Da heißt es, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? In der Zeit, wo man die Zeitung aufschlägt und immer nur Hiobs Botschaften liest, da ist es der Zuspruch, den uns Gott sehen. Und David sagt, es mögen sich Kriege erheben. Wir leben in Kriegszeiten, das merken wir. Auf wen allein verlasse ich mich? Herr, auf dich allein verlasse ich mich. Diese beiden Aussagen stehen jetzt drin. Und ich überlasse es euch, welche Aussage ihr jetzt persönlich in dieser Woche und für euch, seht ihr eher den Anspruch, dass wir Kinder des Lichts sein sollen, oder den zweiten Aspekt, ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich halte mich an Gott. Und diese zwei Sachen gehören bei mir auch immer wieder zusammen und sind für mich immer wichtig. Beide stehen da und beide sind wichtig. Jetzt kommen wir zur vierten Kerze. Und für was steht die vierte Kerze? Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Licht leuchten lassen, damit andere erkennen, wer er ist. Und jetzt ist es das erste Mal schade, dass ich hier nur so ein elektrisches Licht habe. Jetzt würde ich gern, ja, ich habe euch hier nochmal auch dieses Männchen mit diesem Stromkabel, dieses Licht. Das ist für mich auch so ein Sinnbild. Ich kann leuchten, wenn ich angedockt bin an Jesus. Ich kann meinen Auftrag erfüllen, wenn ich angeschlossen bin an die Kraftquelle Gottes. Lasst euer Licht leuchten. Und diese vierte Kerze steht für das. Kann man vielleicht das nächste Bild machen? Ach, seht ihr, ich bin schon wieder aus meinem Konzept. Das wollte ich auch noch sagen. Mein weiterer Vers, der für mich wichtig ist. Woher nehme ich die Kraft, dass ich Licht sein kann? Woher nehme ich die Kraft? Einmal das Angeschlossensein an die Kraftquelle, aber da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dieser Vers ist mir ja in der Zeit, als wir in England waren, sehr, sehr wichtig geworden. Ein Licht auf meinem Wege. Wir wollen gern immer das Licht, auch unsere Zukunft, ausgeleuchtet haben, wenn es geht, mit so großen Spotlights, dass wir alle sehen. Und das ist auch immer wieder das Schöne in diesem Bild, das mir gefallen. Ich sehe immer nur den nächsten Schritt. Ich sehe, da vorne kommt eine Kurve. Da sehe ich schon wieder nicht da. Ich weiß aber, dass dort das Licht ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Fußes Leuchte. Ich stelle mir das immer so plastisch vor. Ich habe jetzt hier so ein Kerzchen, das ist vorne auf meinem Fußzeh dran. Und ich sehe immer nur den nächsten Schritt. Nicht die Zukunft. Ich weiß aber, dass ich nicht ins Dunkle gehe. Das ist das Schöne dabei. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und jetzt muss ich doch wieder vorspringen. Sorry, dass ich jetzt gerade mit den Folien etwas durcheinander gekommen bin. Das letzte Bild. Für was steht die vierte Kerze und noch weiter? Ja. Lasset euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ganz wichtig, den Vater im Himmel preisen. Nicht wir sollen gepriesen werden, sondern der Vater im Himmel gepreisen wird. Und deshalb, das ist das, was ich nicht machen kann, aber ich mache es trotzdem symbolisch. Wir sollen, was ist unsere Aufgabe? Wir sollen andere ins Licht bringen. Menschen in Kontakt mit dem Licht bringen. Das ist es. Das ist für mich die vierte Kerze, dass wir andere Menschen ins Licht bringen, dass wir von dem weitersagen, was für uns das Licht bedeutet und somit hoffen, dass die anderen auch entzündet werden von diesem Licht. Das ist mein Adventskalender. Das sind meine Bedeutungen für die Adventszeit. Gott, Schöpfer des Lichtes, Jesus, ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt und die anderen in das Licht bringen und selber unser Licht leuchten lassen. Ich habe noch eine Abschlussgeschichte, ich habe sie, glaube ich, schon mal vorgelesen, aber ich finde sie so gut. Also nicht ich bin Legastheniker, ihr merkt, ich habe manchmal Probleme im Lesen, gerade wenn ich öffentlich lesen muss. Und deshalb darf sie meine Frau vorlesen.
Ja, man hat Schwächen und Stärken und deshalb hat er meistens eine Vorleserin dabei. Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze: Ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Oh nein, erschrak die Kerze, nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt. Niemand mehr wird meine Schönheit bewundern. Das Zündholz: Aber willst du denn nicht ein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben? Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen Kräften, flüsterte die Kerze unsicher und voller Angst. Es ist wahr, entgegnete das Zündholz, aber das ist doch das Geheimnis unserer Berufung. Wir sind berufen, nicht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Kerze. Du sollst für andere leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an Schmerz, Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nie verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben. Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: Ich bitte dich, zünde mich an.